Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 290, Offenbarung 22, 12 bis 17.
Ich komme bald, sagt Jesus. Wie lange müssen wir noch warten? Warten Sie auch auf die Wiederkunft von Jesus Christus? Wenn ja, dann sind Sie nicht der oder die Einzige. Das Warten auf Jesus, der in der Endzeit wiederkommen soll, bestimmt das Denken sehr vieler Christen. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die dieser Überzeugung Nahrung geben können. Auch im letzten Buch der Bibel, also in der Offenbarung und hier im allerletzten Kapitel, in fast den letzten Versen, wird sein Kommen formuliert. Und wir sollten durchaus einmal genau zuhören. In der Offenbarung im Kapitel 22, ab Vers 12, da heißt es: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, das letzte Kapitel der Bibel. Hier spricht Jesus ganz offensichtlich zu Johannes, der da in einer großartigen Vision die Zukunft aufgeschlüsselt bekommen hat. Fangen wir mal mit dem ersten Satz an. Siehe, ich komme bald, sagt Jesus. Bald, das ist ja alles in Griechisch geschrieben, heißt Tache. Also leicht zu verstehen, Tachykardie ist, wenn das Herz eben sehr schnell da so sehr schnell schlägt. Also heißt Tachy schnell, eilends. Und so ein Satz von Jesus, der ist nicht nur auf diese letzte Zeit bezogen, also auf die Zeit, in der es zu kompletten Umbrüchen kommen wird. Wenn er sagt, ich komme bald oder schnell oder eilends, dann heißt das eins ganz klar. Er kommt sofort, wenn es nötig ist, unmittelbar, ohne Verzögerung. Er kommt grundsätzlich niemals zu spät. Und wenn er kommt, dann kommt er logischerweise auch heute. Dann kommt er auch jetzt. Ja, in Wirklichkeit ist das nämlich, er ist niemals weg gewesen. Er ist ständig präsent. Er ist sogar äußerst nah. Aber seine Präsenz ist eben keine erzwungene, keine, die uns dazu drängt, ihn wahrzunehmen, geschweige denn anzunehmen. Ja, es gibt eine ganze Menge von Formulierungen von ihm, wo er scheinbar weg ist, aber nicht in Wirklichkeit. Johannes 14 als Beispiel. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, den sie nicht kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Eigentlich seltsam. Er geht weg. Sicher geht er einmal weg, so als der äußere Jesus, der als materieller Mensch auf dieser Erde herumgegangen ist, der geht einmal weg, klar. Aber er schickt jemanden und am Schluss sagt er, ich komme zu euch. Ich will euch nicht als Waisen allein lassen. Also das ist schon seltsam formuliert, aber eigentlich ist das fürsorglich, denn das heißt, ich will euch mit mir nicht bedrängen. Ich komme euch so nah, wie ihr das wollt. Warum hat er in Matthäus 18, Vers 20 gesagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist er doch nicht weg. Dann kommt er doch nicht von irgendwo her, sondern er ist mitten unter ihnen. Ich bin da, sagt er. Dort, wo man mich liebt, bin ich da. Oder Matthäus 28, das letzte Kapitel des Matthäusevangeliums, wo er auch da diese Taufanweisungen gibt und die Anweisung, alles von ihm den Menschen zu erzählen. Und da sagt er unter anderem, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Widerspricht sich doch, oder? Natürlich nicht wirklich. Die Frage ist doch für uns, was ist für uns wichtiger? Dass Jesus einmal wiederkommen wird am Ende der alten Welt? Oder ist uns sein Dasein jetzt und hier wichtig? Es widerspricht sich nicht. Denn wie und auf welche Art und Weise er wiederkommen wird, und zwar so, dass alle ihn wahrnehmen, ist seine Sache. Für uns entscheidend ist und bleibt, wie er für uns jetzt und hier in der eigenen Gegenwart da ist und da sein will. Es hat natürlich so eine gewisse Faszination. Wir kennen das. Die Filme, die darüber erzählen, sind auch sehr beliebt. Wenn also alles zusammenkracht, die ganze Welt sich umstürzt, das ist doch schon faszinierend. Kann man sich doch darauf freuen, oder? Naja, in Wirklichkeit nicht so. Irgendwie, wenn man glaubt, dass das wirklich passiert, ist das eher sowas wie eine geheime Furcht. Es soll ja nicht zu bald geschehen. Es geht uns ja irgendwie auf dieser Welt noch einigermaßen gut, also so schnell muss er ja jetzt nicht kommen. Aber in den Untergangspredigten ist es klar, dass dann aufgefordert wird, ihn zu erwarten und vorbereitet zu sein auf sein Wiederkommen. Aber insgeheim kann das Gefühl sich dennoch einschleichen, das ist ja zum Glück noch weit entfernt, hoffentlich. Aber all diejenigen, die so denken, denen kann ich sagen, ihr dürft euch erschrecken. Er ist nämlich schon da und er war niemals weg. Ja, und dann spricht er davon, von dem Lohn, den er dann mitbringen wird, gemäß des Werks eines jeden. Ja, was ist das dann für ein Lohn? Bei manchen ist es so, dass sie dann irgendwie so eine Hoffnung haben auf eine eigene Macht und Herrlichkeit mit ihm zusammen. Das gönne ich ihnen. Aber was, wenn nicht? Die Pharisäer damals, die haben auch auf einen Messias gehofft. Und Messias ist ja ganz gut, ja, das ist der Erlöser, der kommen wird. Aber sind sie selbst auch wirklich so, dass dieser Messias sie annehmen wird? Sind sie so rein oder, was Pharisäer ja heißt, so abgesondert? Sie sind beim Volk angesehen, sie leben ein angenehmes und gutes Leben. Und angesichts dessen ist klar, dass es da auch zu einer Menge Machtmissbrauch kommt. Jesus hat das sehr, sehr deutlich formuliert. Und insofern ist dann, wenn ein Messias kommt, ja vielleicht ein äußerer, ein politischer Messias etwas, was sie sehr gewollt haben. Aber ein Messias, der sie auch überprüft auf ihr wahres Pharisäersein, auf ihre Reinheit. Ja, wie ist denn heute? Heute gehen die Christen davon aus, wenn sie glauben, dann werden sie begnadigt, dann erfahren sie Vergebung. Die Gnade und die Vergebung ist allein durch den Glauben gewährleistet. Das kann man zwar so sagen, aber das Wort selber, das schillert ein wenig. Welcher Glaube ist denn damit gemeint? Und welcher Glaube an genau was eigentlich? Und wie muss dieser Glaube beschaffen sein? Muss man, um zu glauben, bestimmte Formulierungen ganz fest im Kopf halten? Muss man irgendwie so eine Art von innerer Willensstärke haben? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Oder welcher Glaube ist damit gemeint? Eines jedenfalls ist klar, wenn es um den Inhalt des Glaubens geht, denn Jesus formuliert das hier unendlich krass. Er sagt, ich bin das A und das O. Damit ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets gemeint, nämlich das Alpha und das Omega. Ich bin der erste und der letzte, ich bin der Anfang und das Ende. Also besser kann man es gar nicht formulieren. Er sagt eigentlich, ich bin alles. Und zwar in Ewigkeit. Eigentlich sagt er nichts anderes als das, was auch im Alten Testament steht. Ich bin, der ich bin. Für euch aber, die ihr in der Zeitlichkeit lebt, bin ich der Ewige, die Quelle alles Geschaffenen, also von allem der Anfang. Aber auch derjenige, der alles zur Vollendung bringt, also auch das Ende. Ich bin der Ursprung jeder Wirklichkeit und ich bin ihr Vollender in die Ewigkeit hinein. So kann man es formulieren. Man kann auch schlichtweg sagen, ich bin Gott. Und wenn er sagt, ich bin Gott, dann kann er nichts anderes sagen als, neben mir kann es keinen zweiten geben. Früher nicht, jetzt nicht, nicht in aller Zukunft. Können Sie das glauben? Ist das der Glaube? Ja, schauen wir doch mal weiter. Er sagt ja noch mehr. Er sagt, selig sind, die ihre Kleider waschen. Ein seltsames Bild, aber was sind denn hier die Kleider? Die Kleider, das ist sozusagen die Erscheinung. Das ist unsere Persönlichkeit, mit der wir anderen begegnen. Eigentlich kann man wirklich sagen, das ist unsere Seele. Nämlich, da gibt es das Kleid des Körpers. Und man könnte genauso, wenn man das jetzt nach innen fortsetzt, sagen, der Körper ist das Kleid der Seele. Und wenn man es noch tiefer formuliert, kann man sagen, die Seele ist das Kleid des Geistes. In diesem Kleid, also in unserer Seele, ist unsere Persönlichkeit enthalten, unsere ganze Lebensgeschichte. Alles Gute und Schlechte, alles Schmerzhafte und Glückliche. Unser ganzer Charakter. In dieser Seele hat sich unser Wollen und unser Handeln geradezu eingefressen. Wir sind in unserer Seele absolut unverwechselbar geworden. Das ist unser Kleid. Aber unverwechselbar heißt auch, unverwechselbar in unserer Kaputtheit, in unserer Zerstörtheit, in unserer Verwundetheit, in unserer Besessenheit. in unserer Blindheit. Ein gutes Bild ist dieses Kleid, weil das beschreibt sozusagen die ganze Verschmutztheit unserer Seele. Und hier geht es darum, dass dieses Kleid gewaschen wird. Und waschen heißt reinigen. Unsere Seele reinigen. Wunderbares Bild. Und reinigen heißt jetzt hier, wenn wir uns anschauen, was die Seele eigentlich ist, so etwas wie heilen oder heilen lassen, in Ordnung bringen, wenn wir es selber könnten. Vergeben, selbst vergeben und Vergebung erfahren. Dafür sorgen, dass jeder Teil unseres Daseins wieder an seinen eigentlichen Platz kommt, an den Platz, der eigentlich unserer Urgeschaffenheit aus Gott heraus entspricht. Dann, wenn unsere Kernpersönlichkeit, derjenige, der wir von ihm aus betrachtet eigentlich sind, dadurch wieder zum Vorschein kommt. Und so etwas kann ganz offensichtlich nicht schlagartig, zauberhaft à la Harry Potter passieren, nach dem Motto, Gott macht dann zack und schon haben wir einen neuen Charakter. Sondern ganz offensichtlich wird hier beschrieben, dass das ein Vorgang ist, der sukzessiv, also nach und nach nötig ist. Eben waschen. Waschen braucht seine Zeit. Und es braucht auch seine Reinigungsmittel. Und diese Reinigungsmittel sind auch ganz klar. Das ist nämlich das Licht seiner Wahrheit. Das Licht seiner Wahrheit aus seiner Liebe heraus. Und so ein Reinigungsprozess einer Seele, der ist nicht einfach so, ja, jetzt will ich das und dann geschieht das, sondern das ist manchmal kompliziert, manchmal sehr schmerzlich, manchmal sehr demütigend. Aber letztlich ist das wohltuend. Und zwar genau dann, wenn wir dieses Reinigen annehmen. Denn wir werden gereinigt, aber wir müssen das wollen. Wir müssen bereit sein dazu, uns reinigen zu lassen. Das ist das Waschen der Kleider. Und dann kommt alles ans Licht. Dann kommt der Schmutz ans Licht. Alles wird offenbar. Aber es kommt auch alles in Ordnung. Das ist das Gute dabei. Und das ist eigentlich unser Anderswerden mit seiner Hilfe. Das ist die Vergebung. Das ist genau das, was er uns anbietet. Ich bin bereit, euch wieder in Ordnung zu bringen, damit ihr überhaupt in der Lage seid, mit mir die Ewigkeit zu verbringen. Man kann schon so sagen, es ist zwar auch wie eine Art von Fegefeuer, aber völlig anders, als die katholische Kirche das meint. Es ist keine abzusitzende Schmerzensstrafe oder so etwas, sondern es ist der Reinigungsprozess selbst, der uns Schritt für Schritt aus unserer Kaputtheit befreit. Es ist eine Erlösung, die nur dann möglich wird, wenn wir sie auch wollen und wenn wir bereit sind, uns dieser Wahrheit in uns zu stellen, damit er an uns wirksam sein kann. Was ist das Ergebnis, also die Konsequenz? Naja, er sagt es ja ganz deutlich. Der Zugang zum Baum des Lebens, der in dieser Stadt ist. Also eigentlich eine Gemeinschaft mit ihm. Der Baum des Lebens, das ist die Quelle der ewigen Lebendigkeit, die sich ständig steigert. Und mit ihm zusammen zu sein, die Stadt ist ja eigentlich ein Beispiel von sehr vielen, die zusammenkommen. Und das ist das neue Jerusalem, also eine Stadt, in der wir mit ihm zusammen sein können. Und das Bild der Stadt ist wiederum gut, weil eine Stadt immer umfriedet ist in irgendeiner Weise. Aber man muss sich nicht reinigen lassen. Man muss sein Kleid nicht waschen. Nein, überhaupt nicht. Keiner wird dazu gezwungen. Und wer das nicht will, der bleibt halt draußen. Und da hat er sehr deutliche Worte für diejenigen, die das eigentlich nicht wollen, weil sie die Wahrheit scheuen, weil sie es nicht aushalten können, weil sie es nicht ertragen, wie sie eigentlich sind. Und das ist dieses in der Dunkelheit sein. Und in der Dunkelheit, es gibt da diese Formulierung, da ist Heulen und Zähneklappern, das ist einfach draußen. Draußen, geh dahin, wo du willst, sagt er dem Betreffenden. Dort zu deinesgleichen, aber nicht in meine Stadt. Und Jesus macht bei dieser Gelegenheit auch deutlich, dass er neben der Tatsache, dass er Gott ist, dass er noch etwas anderes ist, nämlich der Mensch. Der Mensch, auf den hin alle Aktivitäten Gottes mit seinem Volk auf dieser Erde hinausgelaufen sind. Alles ist auf ihn zugeschnitten. Von Anfang an war und ist er der Verheißene, der Messias, also das, was wir Christus nennen, Messias, der Erlöser, der Befreier, so etwas wie der ewige König, derjenige, der also das Sagen in Wirklichkeit hat. Und der auch, und das ist das Wichtigste dabei, Gottes unendliche Liebe in die Dunkelheit des gottverlassenen Todes, dort, wo alle sich von Gott getrennt haben, hineingetragen hat. Aus welchem Grund? Ja, damit wir diese Liebe in unserer Totheit aufnehmen können, damit wir in der Lage sind, uns damit zu reinigen. Ja, dann spricht er, dass er auch der helle Morgenstern ist. Der Morgenstern, der kündigt immer den Tagesanbruch an. Und insofern ist er wirklich der Verkündiger eines Tagesanbruchs, in dem der ewige Tag möglich wird, aus der Dunkelheit heraus. Und er kündigt ihn nicht nur an, er vollendet ihn natürlich auch. Ja, dann spricht er davon, der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Der Geist, das ist eigentlich die erwachte Liebe in uns. Sobald sie nämlich in uns erwacht, dann sagen wir, da können wir gar nicht anders als komm. Und die Braut, das ist das Bild dafür für alle, die zärtlichst mit ihm verbunden sind. Man kann sagen, die lebendige Gemeinde, alle, die also eine tiefe, tiefe, tiefe Liebe zu ihm und untereinander empfinden. Alle sagen, komm. Und komm, das ist ja eigentlich nichts anderes als der Ausdruck einer lodernden Sehnsucht, einer Hingabebereitschaft an ihn. Und jeder, der davon erfasst wird und der das hört und der das spürt, der sehnt sich mit, sagt mit, komm. Und dann spricht er wieder von der Quelle. Und Durst ist wirklich das beste Bild für Sehnsucht. Besser kann man Sehnsucht jetzt gar nicht beschreiben als einen Durst. Und er selbst ist nun mal die Quelle der unendlichen Fülle. Ja, wovon denn? Vom Wasser des Lebens eben. Ausreichend für jeden beliebigen Durst in Ewigkeit. Und das Besondere ist ja dann dabei, dass wir dafür nichts mehr leisten müssen. Wir müssen nicht mehr irgendwie gut sein, sondern nachdem wir wirklich von ihm gereinigt wurden, ist alles geklärt. Wir sind diejenigen, die wir sind. Und wir dürfen bei ihm sein. Wir müssen nichts mehr leisten. Liebe gibt das, was sie gibt, grundsätzlich und immer umsonst. Und so ist es auch hier. Das ist sozusagen die Verheißung im letzten Buch der Bibel, dass nämlich Gott in Jesus uns alles schenken will, was wir uns auch nur wünschen könnten. Aber wir müssen nicht damit warten bis zum Ende der Zeiten. Er fängt jetzt und hier damit an. Und zwar bei jedem von uns, der das wirklich will.